Hallo und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast, deinem Lieblingspodcast zu gesunder Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu Episode 184. Heute geht es um die Frage, wie gefährlich sind Blutzuckerschwankungen. Und um das schon mal vorwegzunehmen, Schwankungen, die sind völlig normal. Wir schauen uns gleich an, warum. Blutzuckerachterbahn ist aber nicht unbedingt normal, beziehungsweise kann sich ungünstig auswirken. Und auch dazu wirst du gleich mehr erfahren. Bevor ich aber ins Thema einsteige, noch eine kurze Ankündigung. Und zwar, falls du dir in letzter Zeit mal gedacht hast, ach Mensch, die Antonie, die gibt keine Workshops mehr, sondern die gibt nur noch Fachfortbildungen für Ernährungsfachverbände und Fachkräfte und ich komme da nicht rein und es ist so schade, dann bitte jetzt einmal Ohren spitzen und den Termin am 8. April vormerken. Und zwar halte ich für die Deutsche Gesellschaft für Ernährungspsychologie ein Seminar am 8. April. Das ist ein Ganztagsseminar von 9 bis 17 Uhr. Es ist online und das Thema ist mit Worten heilen statt verletzen, emotionales Essen durch gezielte Kommunikation entschärfen. Und wir schauen uns Hürden und Fallstricke in der bisherigen Ernährungskommunikation an. Wir diskutieren mögliche Lösungsansätze. Wir schauen, wie sich Sprache auf Behandlungspraktiken, Compliance und der Wirksamkeit einer Behandlung auswirkt und einen Einfluss haben kann. Und wir schauen auch, was Essensverbote, Schuld- und Schamgefühle, Gewichtsstigmatisierung für einen Einfluss auf gesundheitsfördernde Verhaltensweisen haben. Und wir werden so das emotionale Essen wie so einen roten Faden durch dieses Seminar durchziehen. Also wir werden einige Fallbeispiele bringen und wir werden uns anschauen, wie wir Sprache aktiv gestalten können, um emotionales Essen zu verringern und wie wir positive Veränderungen im Essverhalten fördern können. Und warum sage ich die ganze Zeit wir? Ich halte das Seminar zusammen mit meiner Freundin und Kollegin Lisa Michelle Dietz. Lisa war mal meine Praktikantin. Vielleicht hast du dir mal den Bedürfnisfinder heruntergeladen. Den hat sie in ihrem Praktikum bei mir erstellt. Aber diese Zeiten sind wirklich längst vorbei. Sie bringt eine mittlerweile so krasse Expertise im Bereich Essstörungen mit. Sie hat zum Thema Gewichtsstigmatisierung ihre Masterarbeit geschrieben. Sie promoviert gerade zum Thema Ernährungskommunikation von Ärztinnen bei Kindern und Jugendlichen mit Essstörungen. Und ich befürchte, auch wenn sie so weitermacht, muss ich bald bei ihr ins Praktikum gehen. Nee, Spaß beiseite. Also sobald sie anfängt, die ersten Seminare zu halten, bin ich die Erste, die sich anmeldet. Was ich ja in dem Fall zum Glück nicht machen muss, weil ich halte das Seminar mit ihr zusammen. Also ich kann es dir wirklich wärmstens ans Herz legen. Ich habe es in den Shownotes verlinkt, um was es geht, wie viel es kostet. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, wir konzipieren das Seminar für Ernährungs- und Gesundheitsfachkräfte und ich sage das so deutlich, weil wir ein gewisses Grundlagenwissen voraussetzen. Wenn du aber regelmäßig diesen Podcast hörst, wenn du Interesse mitbringst, wenn du ein bisschen Hintergrundwissen hast, dann, also sollte dich das nicht abhalten, dann wirst du ganz viel mitnehmen können. Und wie gesagt, es ist nicht ausschließlich für Ernährungsfachkräfte, also du darfst dich auch, wenn du nicht Ernährungsfachkraft oder nicht Gesundheitsfachkraft bist, gerne anmelden und bist herzlich willkommen. Und falls du dir nicht sicher bist, ob es das Richtige für dich ist, dann schreib mir einfach nur kurze E-Mail oder frag kurz auf Instagram nach und ich gebe dir meine Einschätzung dazu. So, und damit kommen wir jetzt zum Thema. Wie gefährlich sind Blutzuckerschwankungen wirklich? Blutzuckerschwankungen, das ist ja ein Begriff, der in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Also das ist irgendwie hier, ne, der neue Hype. Und die Frage ist jetzt, sind diese Schwankungen wirklich ein Problem oder, Spoiler Alert, ist es vielleicht ganz normal, dass unser Blutzucker im Laufe des Tages rauf und runter geht? Also wir schauen uns jetzt mal in dieser Episode an, warum unser Blutzucker niemals statisch bleibt und ab wann Schwankungen eventuell ungünstig werden und wie du dich diätfrei, gewichtsneutral, ohne strenge Kontrolle und ohne Verzicht gut versorgen kannst. Du hast es wahrscheinlich jetzt schon rausgehört, Blutzuckerschwankungen sind ganz normal. Der Blutzucker ist keine starre Größe und das ist auch gut so, das soll so sein. Unser Körper passt nämlich die Glukoseversorgung ständig an die aktuelle Situation an. Nach dem Essen steigt der Blutzucker, weil wir die Nahrung verdauen, weil Nährstoffe, unter anderem Glukose, ins Blut aufgenommen werden, aber eben auch Aminosäuren, also quasi die Bausteine von Proteinen und Fettsäuren, also die zerlegten Fette sozusagen. Und zwischendurch, wenn wir gerade nicht essen, wenn wir gerade Essenspause haben, reguliert die Leber den Blutzucker, indem sie bei Bedarf gespeicherte Glukose freisetzt. Und wenn wir nicht diese Blutzuckerschwankungen hätten, also wenn wir diese Anpassungsmechanismen nicht hätten, dann hätten wir ein echtes Problem, denn unser Gehirn und unsere Muskeln sind auf eine kontinuierliche Versorgung angewiesen. Das Gehirn auf eine kontinuierliche Versorgung mit Glukose. Und es kann auch in Notzeiten anders überleben, aber unser Gehirn möchte schon gerne als primären und bevorzugten Brennstoff Glukose haben. Und zusammengefasst lässt sich einfach sagen, ein flexibler Blutzucker ist ganz normal und ist Teil eines gut funktionierenden Stoffwechsels. Jetzt habe ich aber auch schon die Blutzuckerachterbahn angesprochen. Und da hast du wahrscheinlich auch schon rausgehört, die ist nicht ganz so günstig. Warum? Um eins gleich vorneweg zu nehmen, nicht jede Schwankung ist ein Problem. Also nicht jede Blutzuckerschwankung ist ein Problem. Auch, dass du auf manche Lebensmittel möglicherweise stärker mit einem Blutzuckeranstieg reagierst als auf andere, das ist jetzt erstmal kein Problem. Aber extreme Ausschläge, und das meine ich mit Blutzuckerachterbahn, können sich ungünstig auswirken. So eine Blutzuckerachterbahn entsteht, wenn der Blutzucker erst sehr stark ansteigt, dann wieder sehr schnell abfällt, dann möglicherweise wieder ansteigt. Also wenn du wirklich so ein Rauf und Runter und ja so ein extremes Rauf und Runter hast, eine Achterbahn ist schnell, die saust hoch und runter und das kann eben nicht so günstig sein und das kann passieren, wenn beispielsweise große Mengen schnell verfügbarer Kohlenhydrate ohne, ich nenne es jetzt mal, sättigende Begleiter gegessen werden. Wir gucken gleich noch, was das ist. Oder wenn auch dein Körper die Gegenregulation übersteuert, was zu Heißhunger oder Energietiefs dann führen kann. Also beispielsweise, wenn nach einer Mahlzeit zu viel Insulin ausgeschüttet wird, das kann verschiedene Gründe haben, also der Körper, der schüttet erstmal ein bisschen aus, guckt, was passiert, schüttet dann ein bisschen mehr aus. Und wenn er halt merkt, oh, da sind anscheinend sehr, sehr viele Kohlenhydrate reingekommen, die gerade im Blut anfluten, dann kommt da eine richtig große Menge Insulin ins Blut, ja, um die halt möglichst schnell in die Zelle zu bringen. Und dann kann es sein, dass der Körper es zu gut meint, zu viel Insulin ins Blut abgibt und dann wird übersteuert. Und dann kann der Blutzucker zu stark abfallen und dann kommt man wieder in so eine Art Unterzucker und das kann dann eben zu einem Energietief oder zu Heißhunger führen. Aber auch wenn wir längere Fastenperioden haben, dann wird möglicherweise zu viel Glykogen abgebaut. Also Glykogen ist die Speicherform von Glukose im Körper, vor allem in der Leber und in den Muskeln. Und manchmal hat man das bei Diabetes Typ 2, da haben die Menschen morgens einen hohen nüchtern Blutzucker, obwohl sie ja lange, lange Zeit dann über die Schlafenszeit nichts gegessen haben und es kann dann helfen und da hat dann nämlich eben auch der Körper sozusagen übersteuert, hat zu viel Glukose ins Blut abgegeben, weil man möglicherweise nachts in den Unterzucker reingekommen ist. Und da kann es zum Beispiel helfen, abends ein kleines Betthupferl zu essen. Also relativ kurz vor dem Schlafengehen. Und es kann dann gerne was Proteinreiches sein. Aber also falls das bei dir der Fall ist, dass du diese hohen nüchtern Blutzucker hast, dass dein Diabetes in einem hohen nüchtern Blutzucker resultiert, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, dich bei einer zertifizierten Ernährungsfachkraft zu melden, eine Ernährungsberatung zu machen. Ich kann dir auch das sehr gerne jemanden empfehlen. Ich habe dieses Jahr leider keine Kapazitäten mehr, und das Thema dort anzusprechen, weil das nämlich auch was sehr, sehr Individuelles ist und was auch gut begleitet werden darf. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, ist jetzt abends das und das und die Uhrzeit und dann ist alles gut, sondern das ist wirklich sehr individuell, das muss man ausprobieren und am besten lässt du dich dabei professionell begleiten. Und was auch eine Blutzuckerachterbahn natürlich auslösen kann, ist, wenn der Körper ständig zwischen extremen Hochs und Tiefs jonglieren muss. Also wenn, ich sage jetzt mal, dein Essverhalten extrem ist, in welcher Form auch immer, kann das sehr leicht passieren. Und so eine Blutzuckerachterbahn, die kann sich zum Beispiel bemerkbar machen, dadurch, dass du kurz nach dem Essen Heißhunger bekommst, besonders auf Süßes, dass du Energietiefs und Konzentrationsprobleme hast oder dass du plötzlich das Schwitzen anfängst, das Zittern anfängst oder auf einmal sehr unruhig wirst. Das können alles Anzeichen sein, dass der Blutzucker plötzlich absinkt, aber das ist natürlich sehr, sehr unspezifisch und es kann auch sehr viele andere Ursachen haben. Jetzt werde ich oft gefragt, macht es denn Sinn, mal den Blutzucker zu messen? Jein. Das kommt wirklich drauf an. Also du musst dir bewusst machen, dass das für manche Menschen aktivierend sein kann, wenn sie plötzlich anfangen, ihr Essen zu tracken oder ihren Körper, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, zu überwachen. Es kann vielleicht ungünstige Muster aktivieren. Das kann vielleicht eine überwundene Essstörungsstimme wieder aufleben lassen. Es kann in ungünstige Verhaltensweisen beim Essen führen, ja, oder es kann auf der anderen Seite auch, ja, vielleicht neue Aha-Erlebnisse in Bezug auf den eigenen Körper bringen. Also das ist auch sowas total Individuelles. Ich habe immer eher davon abgeraten, den Blutzucker zu tracken. Mittlerweile rate ich nicht mehr so vehement davon ab, sondern sag halt wirklich, es kommt drauf an. Und auch das würde ich an deiner Stelle, wenn du dir das halt überlegst, mit einer Ernährungsfachkraft absprechen, die möglichst auch im Bereich intuitive Ernährung oder gewichtsneutrale Ernährungsberatung Erfahrung hat und dich dann eventuell von ihr begleiten lassen und dir vor allem halt auch bewusst sein, dass es eben aktivierend sein könnte, dass es in ungesunde Muster sich verselbstständigen könnte und da auch wirklich so den Nutzen und das Risiko wirklich, wirklich gut abwägen. Langfristig, wenn dein Blutzucker ja so kontinuierlich Achterbahn fährt, wenn das so ein Normalzustand ist, kann das Stoffwechselgleichgewicht belasten. Es geht aber definitiv nicht darum, jeden Anstieg immer zu vermeiden, sondern diese Gesamtbalance ist am wichtigsten und vor allem auch, dass der Stoffwechsel eben flexibel ist. Und egal, ob du jetzt stoffwechselgesund bist oder eine Insulinresistenz hast oder einen Diabetes Typ 2 oder eine andere chronische Erkrankung, es gibt so ein paar ganz einfache Maßnahmen, die man ergreifen kann, um Blutzuckerachterbahnen zu vermeiden. Und zwar ganz wichtig, bitte mach daraus keine Regeln, bitte geht es nicht dogmatisch an, bitte, ja, mach das nicht so mit einem perfektionistischen Gedanken. Also du musst nicht jeden Wert überwachen, um gut versorgt zu sein. In der Regel, ja. Also wenn du jetzt bei der Diabetologin bist und die erzählt dir was anderes, kannst du da vielleicht nochmal nachfragen. Aber denk bitte daran, dass ich dich nicht kenne, eventuell oder höchstwahrscheinlich, wenn du hier zuhörst und ich hier immer nur Empfehlungen, ja, oder Anregungen geben kann, aber keine konkreten Empfehlungen für genau deine Situation. Ja, also das kann natürlich so ein Podcast absolut nicht leisten. Aber es gibt so ein paar einfache Prinzipien, die dabei helfen können, den Blutzucker sanfter schwanken zu lassen. Nennen wir es doch mal so. Also das eine ist zum Beispiel Lebensmittelkombinationen. Es gibt die Faustregel, Kohlenhydrate mit Proteinen, Fetten und Ballaststoffen zu kombinieren, damit die Energie langsamer ankommt. Also du hast dann eigentlich mehrere Mechanismen, die dazu führen, dass weniger Glucose gleichzeitig ins Blut kommt. Also Ballaststoffe zum Beispiel, die verlangsamen die Verdauung, Fette auch, sodass die Magenverweildauer länger ist, und das ist was Gutes in dem Kontext, ja. Und vielleicht hast du das auch schon mal gehört, dass man Kohlenhydrate anziehen soll, ne, und die nicht so nackig verzehren. Also das ist genau diese Faustregel. Und ja, mal ganz abgesehen davon, dass Ballaststoffe sowieso für die meisten Menschen sehr, sehr vorteilhaft sind, ja, für die Darmgesundheit, für ein Stoffwechselgleichgewicht. Und es schmeckt ja auch viel besser, wenn wir Protein und Kohlenhydrate und Fette und Ballaststoffe, wenn das alles in einer Mahlzeit ist. Also meistens ist die Mahlzeit sehr viel sättigender, macht sehr viel zufriedener und ist auch einfach sehr viel leckerer. Was ich auch schon angesprochen hatte, waren die Extreme. Also ich rate von Extremen ab, und zwar egal in welcher Form. Und um starke Blutzuckerschwankungen zu vermeiden, macht es einen großen Sinn, wenn du auf eine regelmäßige Mahlzeitenstruktur achtest. Das heißt jetzt nicht, dass du irgendwie nach der Uhr essen musst, ja, nach der Minute, sondern dass du regelmäßig isst, dass du keine Mahlzeiten auslässt, dass du morgens nicht so lange wartest, bis du frühstückst. All das kann dir dabei helfen, um diese starken Schwankungen zu vermeiden. Das hilft dir auch, kontinuierlich gut mit Energie versorgt zu sein. Also wenn du schon frühs auch Energie reinbringst, dann hilft es vielen Klientinnen von mir zum Beispiel dabei, dieses Nachmittagstief gar nicht erst aufkommen zu lassen, oder diese, ne, ich nenne es immer die Arschbombe in die Naschschublade, so nachmittags gegen 4:30. Oft, ja, es kann emotionales Essen sein, es kann Gewohnheit sein, was auch immer. Es kann aber auch schlicht ergreifend der Grund sein, dass du tagsüber zu wenig gegessen hast, dass du vielleicht versucht hast zu sparen, dass du vielleicht versucht hast, in Anführungszeichen, ne, brav zu sein, brav zu essen und dich nicht gut genug mit Energie versorgt hast. Und dann ist diese Arschbombe in die Naschschublade oder der Gang zum Süßigkeitenautomat vielleicht auch einfach ein Hilfeschrei deines Körpers, dass hier dringend Energie reinkommen muss. Die Ballaststoffe, das habe ich auch schon angesprochen, die können die Glukoseaufnahme verzögern und für auch eine gleichmäßigere Freisetzung sorgen. Also die Kohlenhydrate werden dadurch langsamer verdaut, werden gleichmäßiger verdaut, und die kommen dann auch langsamer und gleichmäßiger im Blut an. Das ist auch hervorragend für deinen Fettstoffwechsel zum Beispiel, weil dann die Leber nicht mit Nährstoffen überflutet wird. Das ist auch meistens eine gute Sache. Falls du da nicht reingehört hast in die letzten beiden Podcast-Episoden, da ging es um Fettleber und ging es um Fettstoffwechsel, mach das unbedingt. Da kannst du dir hoffentlich einiges noch rausziehen, falls du den noch nicht angehört hast. Und ich kann dir natürlich auch immer raten, achte auf dein Körpergefühl, wenn das geht. Also Müdigkeit, Unruhe, schneller Hunger, hatte ich schon angesprochen. Das können Hinweise darauf sein, dass die letzte Mahlzeit nicht lange genug vorgehalten hat, dass vielleicht der Blutzucker stark schwankt, oder alternativ, dass du nicht genug gegessen hast, dass die Mahlzeit vielleicht zu klein war oder zu wenig Energie und Kalorien enthalten hat. Was du auch machen kannst, um Blutzuckerachterbahnen zu vermeiden, ist Bewegung als eine Art natürlichen Regulator einzusetzen. Damit meine ich jetzt nicht, dass du dir irgendwie die Kohlenhydrate verdienen musst. Also ja, nicht damit wir uns hier irgendwie falsch verstehen. Was ich damit einfach sagen will, ist, dass Muskeln Glucose verbrauchen, und zwar insulinunabhängig. Also wenn du beispielsweise nach den Mahlzeiten 10 Minuten spazieren gehst, dann kann es sein, dass dein Blutzuckeranstieg sehr, sehr abgemildert wird, was vorteilhaft ist, ne, weil du eben nicht in diesen Blutzucker, Achterbahn, Heißhunger, Energietief, Negativkreislauf reinkommst. Und es hilft, wie gesagt, schon ein 10- bis 20-minütiger Spaziergang nach der Mahlzeit, um so einen Blutzuckeranstieg etwas abzufedern. Manche Menschen reagieren da sehr, sehr gut drauf oder sehr effektiv drauf. Andere Menschen reagieren dann nicht so gut drauf. Das kann man zum Beispiel mit einem kontinuierlichen Blutglukosesensor, ne, den man so an den Oberarm aufklebt, herausfinden. Aber wie gesagt, mach das nur, wenn du dir sehr sicher bist, dass sich das nicht unnötig aktiviert. Also ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die hat das probiert, da hat ihr Diätologe, hat ihr das hat ihr das geraten und sie hat es ausprobiert und hat dann gemerkt, sie kann mit der und der Maßnahme dann einen guten Einfluss auf ihren Blutzucker haben. Und das hat sie dann eher bestärkt, weil sie zum Beispiel auch gesehen hat, aha, so wie ich mich ernähre, habe ich ja diese natürlichen Schwankungen, aber ich habe keine Extreme, ich bin nicht aus dem Bereich raus, den mir mein Diabetologe vorgegeben hat als gesunden Bereich, ne, wo sich so mein Blutzucker drin abspielen sollte. Die war auch sehr gut dann mit den Medikamenten eingestellt. Also das kann hilfreich sein oder eben aktivierend wirken. Also macht er wirklich, und ich weiß, ich wiederhole mich an dieser Stelle, mach hier wirklich eine gute Kosten-Nutzen-Abwägung. Sowohl Kraft- als auch Ausdauertraining sind nützlich, weil auch diese können langfristig die Insulinsensitivität verbessern. Auch da habe ich ein ganzes Kapitel in meinem Buch, aber das werde ich heute nicht vorlesen. Ich werde auf was anderes hinaus wollen. Aber das habe ich natürlich dort auch beschrieben und auch mit ganz vielen Studien belegt. Also ich habe sowieso 440 Studien in diesem Buch. Es sind hauptsächlich Primärquellen, das heißt Paper, also wissenschaftliche Paper. Und das Buch ist auch eine richtig tolle Quelle für die aktuelle Studienlage. Schlaf und Stress ist auch was auf jeden Fall beachtenswert ist, wenn es um den Blutzucker geht. Und das unterschätzen wir ganz häufig. Also wenn ich es jetzt so ganz vereinfacht ausdrücke, dann erhöht ein schlechter Schlaf die Insulinresistenz, weil er Stresshormone aktiviert. Und ich weiß, dass es nicht für jede Person möglich ist, gut zu schlafen, ausreichend zu schlafen. Die Gründe sind sehr, sehr vielfältig. Ein konstanter Schlafrhythmus und ein möglichst erholsamer Schlaf hilft tatsächlich dabei, den Blutzucker stabiler zu halten. Und wenn das ein Thema bei dir ist, dann ist halt eher so die Frage, was kannst du vielleicht im Bereich deiner Möglichkeiten tun, um dein Schlafverhalten etwas zu verbessern. Und auch da habe ich ganz, ganz viele Ideen in meinem Buch, aber ich will ja auf ein anderes Thema. Chronischer Stress steigert den Blutzucker, weil Cortisol Glucose aus den Speichern mobilisiert. Ne? Also wenn ich ja unter Stress stehe, dann bereite ich mich ja sozusagen auf einen Kampf oder eine Flucht vor in der Regel. Und die heutigen Stressoren, also wenn wir Stress sagen, dann meinen wir meistens ja die Stressoren, also die Dinge, die dann Stressreaktionen auslösen, die sind nicht mehr so, dass wir dann irgendwie vorm Säbelzahntiger weglaufen. Und ja, ich weiß, Homo sapiens und Säbelzahntiger, die haben nicht zur selben Zeit gelebt, aber ich finde einfach dieses Bild so toll und ich werde es auch immer wieder bringen. Oder dass wir dann danach halt irgendwie am Lagerfeuer von unseren HeldInnen-Taten berichtet haben und uns feiern lassen und dann in die Verbindung gehen und in die Kommunikation und in den Körperkontakt, ne, so dass wir dann diese Stresshormone auch alle wieder abbauen. Dem ist ja heutzutage nicht mehr so. Da geht uns vielleicht die Chefin auf den Sack oder das Kollegium oder wer auch immer oder irgendwie eine Deadline oder so oder keine Ahnung. Vielleicht sind es auch Familie oder Haustiere oder irgendwelche Anforderungen an uns. Und in der Regel ist es so, dass wir eben diesen Stresszyklus nicht mehr vollständig durchlaufen. Und das führt dann dazu, dass chronischer Stress den Blutzuckerspiegel erhöht und auch das Risiko für eine Insulinresistenz beispielsweise erhöht. Und ne, könnte ich jetzt sagen, ja, dann mach halt mal eine Entspannungstechnik, ist auch schwierig, weil letztendlich können wir gegen chronischen Stress nur was bewirken, wenn wir auch die Ursache beseitigen. Und dann gibt's natürlich viele Arten von chronischem Stress. die wir nicht in der Hand haben. Und da wird es auch wieder extrem schwierig. Also ich denke beispielsweise an eine unsichere Wohnsituation. Ich denke an Armut. Ich denke an Gewichtsstigmatisierung. Ich denke an Gewichtsdiskriminierung. Ja, das sind alles Dinge, die wir natürlich nicht unbedingt in der Hand haben. Und deshalb ist es immer so wichtig, dass wir zum einen für uns selbst Werkzeuge finden, wie wir in der Welt, in der wir nun mal leben, gut bestehen können und wie wir aber auch dafür kämpfen, dass sich diese Welt ändert, dass Körper nicht mehr abgewertet werden, dicke Körper vor allem nicht mehr abgewertet werden oder beziehungsweise alle Körper, die irgendwie ja sich außerhalb dieser gesellschaftlichen Idealvorstellung bewegen. Also wir dürfen da wirklich an mehreren Fronten, sage ich jetzt mal, gleichzeitig kämpfen. Und was auch ganz wichtig ist, du musst nicht jeden Kampf alleine führen. Und wenn du keine Kraft hast und keine Energie hast, dann musst du gar keinen Kampf führen. Dann kannst du das anderen überlassen. Und wenn du dann wieder die Kapazitäten hast, dann steigst du wieder mit ein. Also mach dir da bitte auch keine Vorwürfe, wenn du nicht in jeder Situation voll auf Konfrontation gehst. Ja, das geht gar nicht, weil du musst auch auf deine Ressourcen achten und auf deine Energie und auf deine Kapazitäten. Und du gehst da immer vor. Also du bist immer wichtiger als jeder Aktivismus. Medikamente können auch unterstützend wirken. Und das ist ja auch so ein Schamthema. Ja, ich muss jetzt Medikamente einnehmen. Und da finde ich, darf auch wirklich so ein Umdenken passieren, dass es einfach eine sehr, sehr hilfreiche Unterstützung sein kann. Bei Erkrankungen wie Diabetes, es können Medikamente helfen, um den Blutzucker zu regulieren. Und es ist aber auch ganz wichtig, dass sie unterstützend wirken und vielleicht auch eine gute Basis sein können. Aber natürlich auch jetzt nicht so grundlegende Maßnahmen wie Ernährung, Bewegung und Stressmanagement komplett ersetzen können. Also das darf immer gerne alles Hand in Hand gehen. So. Es geht nicht darum, diese Schwankungen komplett zu eliminieren, sondern es geht darum, dass dein Körper nicht ständig mit diesen extremen Höhen und Tiefen kämpfen muss. Blutzuckerschwankungen sind ein ganz normales Phänomen. Unser Blutzucker ist nicht konstant und das ist auch gut so. Nach der Mahlzeit steigt er an, weil die Nährstoffe ins Blut gelangen und durch Insulin wird er wieder gesenkt, weil Insulin dabei hilft, die Nährstoffe und damit die Energie in die Zellen zu bringen, also die Nährstoffe zur Energiegewinnung in die Zellen zu bringen. Und wichtig ist auch zu wissen, dass ja, ein steigender Blutzuckerspiegel der wichtigste Sekretionsreiz ist für Insulin. Also wenn der Blutzucker ansteigt, das ist sozusagen das wichtigste Signal an die Bauchspeicheldrüse, jetzt Insulin auszuschütten. Aber auch ein Konzentrationsanstieg von freien Fettsäuren und Aminosäuren im Blut nach einer Mahlzeit, also die freien Fettsäuren aus Fett und die Aminosäuren aus Protein, die üben ebenfalls einen schwach fördernden Reiz auf die Insulinsekretion aus. Und diese Tatsache, die wird oft als Grund angegeben, warum beim Intervallfasten auf jegliche Nahrung verzichtet werden soll, also auch auf die Milch im Kaffee, um zu vermeiden, dass die Insulinproduktion angeregt wird. Und du hörst schon, ich schüttel mit dem Kopf, weil das ist völliger Quatsch, ja. Also, wer sowas als Fachkraft erzählt, der hat einfach nicht verstanden oder sie, wie ein Körper funktioniert oder vereinfacht zu sehr an dieser Stelle. Na ja, ich weiß, ich muss auch oft irgendwas vereinfachen, um's einfach verständlich erklären zu können, aber also sowas zu erzählen, das ist so sehr vereinfacht, damit tut man dann auch niemandem mehr einen Gefallen. Ja, der Stoffwechsel unseres Körpers, der funktioniert nicht wie ein System mit festen An- und Ausschaltern, sondern das ist ein dynamisches Netzwerk, in dem Prozesse kontinuierlich und fließend ineinander übergehen. Auch wenn du nüchtern bist, wenn du nichts isst, ja, wenn du seit Tagen möglicherweise nichts gegessen hast, was ich nicht hoffe, dass du tust, ja, wird ständig eine kleine Menge Glukose von der Leber ins Blut abgegeben, um den Energiebedarf des Körpers, besonders des Gehirns zu decken, und lebenswichtige Prozesse wie Atmung und Herzschlag aufrechtzuerhalten. Ja, der Stoffwechsel hat dann auch noch andere Möglichkeiten umzuschalten, weil eben die Glukosevorräte, was im Körper gespeichert ist, begrenzt sind. Das ist aber jetzt ein anderes Thema. Wichtig für dich ist, für den Blutzuckerspiegel und die Blutzuckerschwankungen zu wissen, dass ständig Glucose abgegeben wird und auch ständig Insulin ins Blut. Denn Insulin hilft dabei, diesen Prozess fein abzustimmen, damit der Blutzuckerspiegel nicht zu stark ansteigt und vor allem auch die Glucose wieder in die Zielzelle eintreten kann und dort für die Energiegewinnung zur Verfügung steht. Also wichtig, der Körper schüttet auch im nüchternen Zustand kontinuierlich etwa alle 3 bis 6 Minuten eine gewisse Menge Insulin aus. Und das ist der Grundbedarf des Körpers, der völlig unabhängig von den Mahlzeiten ist und der macht mehr als die Hälfte der täglichen Insulinsekretion aus. Also dein Körper schüttet immer Insulin aus, auch wenn du gerade nicht isst. Und vielleicht ist dir schon mal der Begriff Basalinsulin bei Diabetes untergekommen, dass man beispielsweise Basalinsulin spritzen muss und das ist genau das. Das ist genau das, was dem Körper dabei hilft, dieses Feintuning zu machen. Und auch bei körperlicher Aktivität oder Fasten, ne, ich habe jetzt schon ein paar Mal Fasten erwähnt und eventuell kannst du dir schon vorstellen, woraus gleich hinausläuft, was ich vorlesen werde. Also auch bei körperlicher Aktivität oder Fasten verändert sich der Blutzuckerspiegel, um den Energiebedarf zu decken. Und unser Körper ist wirklich darauf ausgelegt, auf diese Schwankungen flexibel zu reagieren und diese Schwankungen auch zu regulieren. Und ich möchte dir dazu gerne noch ein Kapitel aus meinem Buch vorlesen, auf Seite 132. Das ist das Ende des Kapitels Intervallfasten, hochgejubelter Hype oder Mythos. Und ich bin da durchaus kritisch in diesem Kapitel. Und du wirst jetzt noch die Zusammenfassung mitkriegen und dann noch so ein paar Informationen über die Hacks, die momentan so kursieren, um den Blutzucker konstant zu halten. Also, ich lese vor, ich freue mich. Viele Menschen glauben, dass es gesund sei, möglichst lange Zeit zwischen den Mahlzeiten zu lassen. Mahlzeiten auszulassen und den Hunger zu ignorieren, kann aber sogar stärkere Blutzuckerschwankungen hervorrufen, als regelmäßige Mahlzeiten einzunehmen. Unter medikamentöser Therapie ist das Fehlen eines Hungergefühls darüber hinaus nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass der Körper auch tatsächlich keine Kalorien braucht. Nimmst du Medikamente, die das Hungergefühl beeinflussen können? Das betrifft nicht nur Diabetesmedikamente, sondern auch Psychopharmaka. Im Zweifelsfall unbedingt nachfragen. Kannst du dich nicht darauf verlassen, dass der Körper immer zur richtigen Zeit anzeigt, wann er Energie braucht und wann es Zeit ist, für dich zu essen? Gehörst du zu keiner der Risikogruppen und entsprechen längere Nahrungspausen deinem Essverhalten, spricht aber auch nicht unbedingt etwas gegen das Intervallfasten. Wichtig ist, dass du die Nahrungspausen nicht gezwungenermaßen aushältst, sondern dass diese Art zu essen wirklich zu deinem Biorhythmus passt und für dich die gewünschten Effekte ohne Nebenwirkungen bringt. Auch an der Stelle empfehle ich dir eine individuelle Beratung durch eine zertifizierte Ernährungsfachkraft. Umgekehrt musst du dich im Namen der Gesundheit keinesfalls zum Fasten zwingen, wenn sich längere Essenspausen nicht natürlich für dich anfühlen. Isst du ausreichend und nährstoffreich, dann musst du dir um Essenspausen keinen Kopf mehr machen. Pausen machst du nämlich ganz automatisch, spätestens nachts, wenn du schläfst. Tatsächlich sind die 16 Stunden beim Intervallfasten ein vereinfachtes Konstrukt, das sich teilweise durch pragmatische Gründe etabliert hat, wie zum Beispiel die Anpassung an Laborarbeitszeiten bei frühen Studien. Eine Essenspause von 12 Stunden scheint aber schon zu genügen, um bestimmte positive Effekte ohne unerwünschte Nebenwirkungen zu erreichen. Ansonsten ist es eine gute Hausnummer, tagsüber etwa alle 3 bis 4 Stunden zu essen und natürlich die Essensmenge an den Aktivitätslevel anzupassen, um den Blutzucker stabil zu halten, aber auch genügend Energie für den Alltag zu haben. Wenn du nicht sicher bist, was die richtige Strategie für dich ist, dann probiere es einfach aus. Schau, wie es sich anfühlt und was längere oder kürzere Essenspausen mit deinem Energielevel, deiner Belastbarkeit und deiner Stimmung machen. Wenn du ihn lässt, wird er dein Körper klar signalisieren, was passend für ihn ist. Eine momentan sehr populäre Strategie ist es, einen Esslöffel Apfelessig in einem großen Glas Wasser vor einer Mahlzeit zu trinken, um die Blutglukosekurve abzuflachen. Nicht nur Apfelessig, sondern Essig allgemein kann positive Effekte auf die Blutzuckerantwort haben. Er ist aber kein Wundermittel und ein regelmäßiger oder hoher Konsum darf mit Vorsicht betrachtet werden, da Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Beschwerden, Zahnerosion, gegebenenfalls Strohhalm benutzen und Mund danach gut mit Wasser ausspülen oder Wechselwirkungen mit Medikamenten auftreten können. Es ist ratsam, Essig in Maßen zu konsumieren und gegebenenfalls vorher mit deiner GesundheitsdienstleisterIn zu sprechen, besonders bei Vorerkrankungen oder wenn blutzuckersenkende Medikamente eingenommen werden. Auch Zimt soll die Insulinsensitivität bei Menschen mit Diabetes Typ 2 verbessern. Die Ergebnisse sind aber uneinheitlich. Allgemein ist es wichtig, darauf zu achten, Ceylon-Zimt zu verwenden, da der billigere Cassia-Zimt in hohen Dosen gesundheitsschädliche Mengen an Kumarin enthalten kann. Die Ernährungsempfehlungen der Leitlinie empfehlen Zimt nicht als Komponente einer erfolgreichen Therapie bei Typ-2-DiabetikerInnen und raten von einem Verzehr ab, der über das gewöhnliche Maß hinausgeht. Es gibt außerdem eine Reihe von Supplementen, die die postprandiale Blutzuckerantwort positiv beeinflussen können, indem sie die Insulinsensitivität verbessern oder den Anstieg des Blutzuckers nach einer Mahlzeit verlangsamen sollen, beispielsweise Chrom, Berberin, Alpha-Liponsäure und auch Ballaststoffsupplemente wie Glucomannan und Flohsamenschalen. Aber Achtung! Viele dieser Studien wurden am Tiermodell durchgeführt, haben nur eine kleine Anzahl an Teilnehmenden oder haben aufgrund wissenschaftlicher Mängel nur eine begrenzte Aussagekraft. Oftmals werden solche, in Anführungszeichen, Hacks als eine einfache Lösung für komplexe Gesundheitsprobleme dargestellt und werden häufig in Form von Supplementen teuer verkauft, sei es bei der Behandlung von Diabetes, bei der Verbesserung der Verdauung oder beim Abnehmen. Sie können eine Stellschraube für dich in Verbindung mit anderen gesundheitsförderlichen Verhaltensweisen sein. Eventuell erleichtern sie aber auch nur deinen Geldbeutel. Wie immer sollte die Verwendung solcher Supplemente oder Hacks in Absprache mit deiner Ärztin erfolgen, ganz besonders wenn bereits Medikamente eingenommen werden oder chronische Krankheiten bestehen. So viel zu dem Kapitel in meinem Buch. Es würde jetzt weitergehen mit Bluthochdruck. Was ich aber jetzt in dieser Episode machen möchte, ist noch mit einem allerletzten Mythos aufzuräumen. Und zwar, von einem stabilen Blutzucker nimmt man nicht ab. Auch das ist Bullshit. Das ist aber ein Mythos, der sich hartnäckig hält. Ja, also ein stabiler Blutzucker, der sorgt nicht automatisch für eine Fettverbrennung im Turbomodus oder dafür, dass man in Anführungszeichen ne, wie von selbst abnimmt. Ja, es kann zwar Einfluss auf Hunger, Sättigung und Energielevel haben, das haben wir ja gerade schon gehört, aber Gewichtsveränderungen sind deutlich komplexer und hängen von zahlreichen Faktoren ab, unter anderem individuellen Stoffwechselprozessen, hormonellen Einflüssen und natürlich der gesamten Ernährung und auch dem Bewegungsverhalten, wobei jetzt auch Ernährung, Bewegung und Willenskraft nicht die einzigen Faktoren sind, die das Körpergewicht bestimmen. Und ja, auch wenn du natürlich in gewissem Maße Einfluss nehmen kannst, ist es trotzdem kein gesundes oder gesundheitsförderndes Verhalten, wenn du dann eventuell ja deine mentale Gesundheit an die Wand fährst. Was der Fall ist, ja, von diesem Mythos, stabiler Blutzucker nimmt man ab. Was der Fall ist, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du, ja, diesem Mythos folgst oder versuchst es umzusetzen, die Wahrscheinlichkeit, dass du weniger isst, ja, vor allem weniger hochprozessierte Lebensmittel oder vielleicht auch weniger Säfte oder Limonaden oder Energy Drinks oder was auch immer trinkst, ja, und dadurch weniger Kalorien aufnimmst. Das heißt, dich in einem Kaloriendefizit befindest. Diese Wahrscheinlichkeit steigt, das ist keine Frage. Und wenn das für dich eine passende Strategie ist, ja, auf deinen Blutzucker zu achten, um dich ja gesundheitsfördernd zu verhalten, ja, um gute Gewohnheiten, positive Gewohnheiten in dein Leben zu holen, ich bin die allerletzte, die dich davon abhält. Falls du aber merkst, dass das eben wenig Einfluss hat oder dass dich solche Regeln eher noch aktivieren und dass es eventuell dann eher in so eine ungesunde Richtung mit den Verhaltensweisen geht, dann ist es eventuell nicht die passende Strategie für dich. Und Falls es doch, also falls du doch glaubst, es ist die passende Strategie, dann habe ich höchstens noch eine Bitte, und zwar, dass du dir die folgenden beiden Podcast-Episoden anhörst. Das ist die Episode 149, nehme ich mit einem Kaloriendefizit ab, warum die Rechnung rein theoretisch stimmt, in der praktischen Anwendung aber versagt, und die Episode 174, Gewichtsneutralität zwischen Utopie und Wirklichkeit, ist es doch möglich, gesund, bedürfnisorientiert und nachhaltig abzunehmen. Ja, also wenn das in deinem Kopf rumspukt, dass eventuell ein stabiler Blutzucker beim Abnehmen helfen könnte, dann würde ich dir diese beiden Episoden, aber natürlich auch hier den ganzen Podcast selbstverständlich wärmstens ans Herz legen. So, damit sind wir für heute am Ende. Ich hoffe, du konntest ganz, ganz viel für dich mitnehmen. Überleg dir gerne, ob du Lust hast, das Seminar am 8. April zu buchen. Ich würde mich sehr freuen. Preis-Leistung ist unschlagbar. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann schreib mir einfach. Ich gebe dir sehr, sehr gerne eine Einschätzung. Mein Buch, aus dem ich soeben vorgelesen habe, was mich immer mit sehr, sehr viel Freude erfüllt, daraus vorzulesen tatsächlich. Also ich hoffe wirklich, beim letzten Buch hatten wir keine Lesung. Also wir wurden zu keiner Lesung eingeladen. Wir haben auch selbst keine Lesung organisiert. Ich hoffe, dass sich das diesmal ändert. Ich würde sehr, sehr gerne mal öffentlich aus meinem Buch vorlesen. Also, falls du Lust hast, das möglich zu machen, sehr, sehr gerne. Rennst bei mir absolut offene Türen ein. Ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und falls du dir das Buch kaufen möchtest, dann freue ich mich auch, wenn du es jetzt schon vorbestellst, weil mit umso mehr Verkäufen wir in die erste Woche starten, umso wichtiger wird das Buch vom Verlag und auch von den Verkaufsplattformen eingeschätzt, umso mehr Energie wird in dieses Buch reingehen, umso höher wird es möglicherweise angezeigt, wenn man nach bestimmten Schlagwörtern sucht, und damit kannst du aktiv dazu beitragen, dass Menschen das Buch finden, dass mehr Menschen dieses Buch finden und na, vielleicht auch den Ist doch was du willst Podcast oder einen anderen gewichtsneutralen Podcast. Da gab es übrigens eine total spannende Studie, dass das Anhören von gewichtsneutralen Podcasts das Körperbild verbessert. Das wäre vielleicht mal eine gute Idee, diese Studie im Podcast vorzustellen. Also schreib mir sehr gerne, ob dich das interessiert, oder schick mir eine Nachricht auf Instagram. Und ja, also wie gesagt, du kannst aktiv dazu beitragen, dass mehr Menschen die intuitive Ernährung finden. Du weißt Bescheid, und ich würde mich freuen. Dann danke ich dir von Herzen, dass du mir auch heute wieder deine Zeit geschenkt hast. Und ich hoffe, du konntest ganz viel mitnehmen. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere meinen Podcast und meinen Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die nochmal tiefer ins Thema Gesundheit und Gewicht einsteigen wollen, kann ich mein erstes Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und mein zweites Buch erscheint am 2. April 2025. Das kannst du bereits jetzt schon vorbestellen. Es heißt Intuitiv essen, gesünder werden, besser leben bei chronischen Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes Typ 2, PCOS, Allergien und Co. Und darin zeige ich auch, wie du trotz chronischer Erkrankung ohne Diät und den Verzicht auf bestimmte Lebensmittel genussvoll und entspannt essen kannst. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du der Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Und ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei Spotify oder Apple Podcasts oder wo auch immer du den Ist doch was du willst Podcast hörst, bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und Diäten hinter sich zu lassen. In diesem Sinne, ist doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.